Ihr Lieben, was habt ihr gemacht bei diesem wunderbaren Wetter gestern? Garten. Gartenarbeit. Wer war wandern? Wer hat gar nichts Wetter ausgenützt? Ja, so ein paar wenigen. Ich will euch ganz kurz mit hineinnehmen, zeigen, was wir gemacht haben, was ich mit meinen Jungs gestern bei dem schönen Wetter gemacht haben. Kleines Erschrecken. Wir waren gestern auf dem Friedhof und haben dort randaliert. Wir haben Grabsteine umgeworfen. Das nächste Bild noch. Aber ich kann euch beruhigen, es war ganz legal. Ich habe ein Schreiben bekommen von meinem Heimatdorf, von der Ortschaftsverwaltung. Mein Opa ist 1991 verstorben und dort ist Liegezeit 25 Jahre. Und ich hatte den Auftrag, also ist eben dann abgelaufen, jetzt in den nächsten 3 Monaten dieses Grab abzuräumen und ja, eben Grabstein und so weiter, wie ihr hier gesehen habt, einfach auch zu entfernen. Und dann habe ich zu meinen Jungs gesagt, hey, super Wetter, was machen wir? Wir gehen dahin. Und es hat echt auch, muss ich echt sagen, es hat echt auch Spaß gemacht mit diesen Jungs da auf dem Friedhof. Da kam einer tatsächlich, da kam einer mit dem Auto vorbeigefahren, als wir da halb Grabstein so rausgefahren sind mit dem Sackkarren so. Und dann fuhr der vorbei und der hat schon ganz komisch geguckt. Und nach einer Minute kam der wieder zurück und hat rechts hingeparkt. Ich habe schon zu meinen Jungs gesagt, der muss da gleich mal klar gucken. In unserem Dorf ist das so, da ist man noch watching, das ist nicht so wie in einer Stadt. Da sieht man noch, wer was irgendwie macht. Aber wir hatten dann ein ganz nettes Gespräch. Und warum ich das so, gestern kam mir das auch nochmal, 25 Jahre, jetzt so ein Grab, jetzt ist so ein Grab dann weg. Die Erinnerung wird vielleicht weniger, irgendwann in etlichen Jahren denkt vielleicht jetzt an meinen Opa gar niemand mehr. Und mir kam das nochmal so von letzten Sonntag, von der Auferstehung, wo ich dachte, wow, auch wenn vielleicht mal niemand mehr groß an ihn denkt und wenn auch in unserer irdischen Dinge ist alles irgendwie vergänglich, sogar die Liegezeit vom Grab ist vergänglich, aber wir haben einen Gott, der für uns, und das haben wir im Lobpreis gesungen, uns die Ewigkeit schenkt, dieses, und sein Name, und es war so mir, sein Name, er hieß Karl Oehrlich, sein Name ist nicht vergessen, der wird nicht vergessen in der Ewigkeit. Und es gilt für dich und für mich und für alle, die mit Jesus leben, genauso. Es mögen Menschen dich vergessen, aber er, der lebendige Gott, er vergisst dich nie in Ewigkeit. Und er hat eine ewige Wohnung für dich bereitet. Da kommt keiner nach 25 oder 50 Jahren und sagt, oh, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Platz im Himmel. Ja? Du müsstest jetzt mal irgendwie rausgehen, wie man halt auf dem Friedhof einfach Platz braucht. Und ich denke, das muss uns immer wieder bewusst sein. Deshalb, Rosi auch heute Morgen gesagt hätte, willkommen zum, was hast du schon gesagt, zur Auferstehungssonntag. Deshalb feiern wir auch sonntags, der erste Tag in der Woche, dieser Tag der Auferstehung. Jeden Sonntag, wenn wir feiern, ist eine Rückkopplung auf das, was wir letzten Sonntag gefeiert haben. Und es darf uns immer wieder begeistern und durchbrechen und diese Hoffnung und diese Freude. In 1. Korinther 15, 20 heißt es, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Also Christus ist der Erste, der auferweckt worden ist. Und er war der Erste. Und jetzt kommt die Nachhut. Du und ich und alle Zeugen, die schon vor uns gegangen sind. Und es ist eine Wahrheit. Und ich glaube, das darf uns nie kalt innerlich, sondern es muss immer wieder zu einem führen und sagen, Halleluja. Danke Gott für diese lebendige Hoffnung, die in uns auch ist. Ihr Lieben, letzten Sonntag habe ich hier über unseren Garten gepredigt. Deshalb stehen die zwei hier auch noch. Ich weiß nicht, wer von euch letzten Sonntag bei Ostern da waren. Diese Gartenpredigt, nämlich über diesen Garten Eden im Vergleich zum Auferstehungsgarten. Darum ging es letzten Sonntag. Und die Frage war, für was steht Garten Eden und für was steht dieser Garten der Auferstehung? Und wir haben darüber gesprochen, oder ich habe da was dazu gesagt, dass beide Gärten stehen für Durchbruch zum Leben. Der Garten Eden, sowohl der Auferstehungsgarten. Beim Garten Eden rief Gott den Mensch ins Leben. Wir hatten darüber nachgedacht, er hat ihn angehaucht. Und dann ist Leben entstanden. Und im Auferstehungsgarten wurde der Leichnam Jesu wieder zurückgeholt ins Leben. Er berief ihn wieder ins Leben. Und da haben wir Maria angeguckt, die fertig war, die geweint hat, die Jesus nicht erkannt hat. Und wie durch die Ansprache Jesu Leben in Maria wieder zu erwacht ist. Auferstehungsleben. Ich weiß, dass es Wüstenzeiten im Leben auch gibt, Herausforderungen. Und es sind manchmal Phasen im Leben, die schwer sind, im Endeffekt, wenn wir rückblickend auch, dennoch aber auch kostbar sein können. Und dennoch sind wir berufen, und das ist dieser Vers, den möchte ich euch nochmal vorlesen, und dann gehen wir einen Schritt weiter aus Jesaja 58. Dort heißt es, und der Vers, den finde ich so, da sprießen richtig, im wahrsten Sinne des Wortes, Bilder in mir, in meinem Denken und in meinem Herzen. Da sagt der Prophet in Vers 11, der Herr wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre. Wo wird er deine Seele sättigen? Genau dort, wo du Wüste, wo du Dürre, wo du Hoffnungslosigkeit in dir trägst. Genau dort wird der Herr deine Seele sättigen und deine Gebeine stärken. Und dann kommt die Verheißung, das ist Gottes Wille für dein Leben. Der zweite Teil, dann wirst du sein. Das ist durch die Connecting mit dem lebendigen Gott, mit dem Schöpfer alles Lebens, soll das in dir hervorkommen. Dann heißt es, dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, dessen Wasser nicht versiegen. Ja, Amen. Diese Bilder, Leute, ich bereite das manchmal in mir, also nicht in mir, ich bereite es im Büro vor, mache mir Gedanken, bete drüber und dann merke ich, ah Herr, das ist so ein Bild von, und entweder es ist nur ein Bild, eine schöne, oh, wo der Herr halt so ein bisschen Vertröstung, hey, oder es ist biblische Realität und Wahrheit, dass das eine Absicht ist für mein Leben, da sage ich, Herr, ich empfinde noch nicht, dass ich ein bewässerter Garten bin, eine Quelle. Da gibt es noch etwas, was du in mir zu tun hast. Dann sagt der Herr, ja genau, das will ich noch. Aber das will er für dich und für mich, für einen jeden von uns. So ist dein Gott. Nimm das, ergreif es. Und jetzt möchte ich heute mit euch da einen Schritt weitergehen, habe ich ja letztes Mal dann aufgehört. Es gibt noch mal eine weitere Gemeinsamkeit dieses Ortes Garten Eden und Garten der Auferstehung. Und auf diese möchte ich heute ganz besonders eingehen. Beide Orte sind Orte von Aufträge, Sendung. Sind Orte des Lebens, aber genauso Orte der Sendung. Wir schauen uns das mal einfach auch an. Also beide Orte, sowohl der Garten Eden, weißt du, man denkt sich immer so, oh, Garten Eden, das ist Paradies. Ja, das ist unter der Palme liegen, weißer Sandstrand, so stellt man sich doch ein bisschen Paradies vor. Aber sowohl beide Orte des Lebens sind nicht nur Orte zum Chillen, sondern es sind Orte des Auftrags, der Sendung. Und wir lesen das, das sind alles Verse, die denke ich, zum weitgehend geläufig sind. In der Schöpfungsgeschichte im Garten Eden gibt es, heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Ist ein Auftrag, oder? Ist ein Auftrag. In diesem, der Herr nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden und sagte, so, strick alle Viere von dir. Ja? Sondern er gibt ihm einen Auftrag, eine Sendung. Und zu Maria und zu der anderen Maria, Maria Magdalena und Maria nach Matthäus 28, die dort am Grab waren, da sagt Jesus zu ihnen, der Auferstandene, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. In beiden Gärten gibt es eine Sendung. Garten Eden, was ist da die Sendung, diese zwei Worte, die kennt ihr wahrscheinlich, bebauen und bewahren. Und ich habe mir eigentlich überlegt, ich würde mal euch die Frage stellen, War der Garten Eden perfekt? War er perfekt? Wenn er perfekt wäre, warum musste der Mensch dann noch was bebauen? Also meine Überzeugung, ich diskutiere da gern mit euch da auch drüber, also jetzt vielleicht nicht jetzt hier vorne, aber nachher mal, ist ja und nein. Er war auf der einen Seite wirklich perfekt, aber Gott hat den Menschen genommen und sagte, das, was ich geschaffen habe, was eigentlich perfekt ist, da will ich dich wie einklinken, Partnership. Nee, wie sagt man da, wenn zwei zusammenkommen, nee, was? Nee, GmbH stimmt jetzt irgendwie nicht so, oder Gesellschafter. Nee, ich meine jetzt nicht Ehe, das ist ja auch kein Ausweis, aber ich, bitte, Teilhabe, genau, da kommen zwei zusammen und das ist das Bild für mich, wenn Gott hat doch bebaut, Gott hat doch gepflanzt, Gott hat ins Leben gerufen, aber er sagt zu Menschen, hab Anteil da, an meinem, und ich glaube, das macht zutiefst die Würde des Menschen aus, dass Gott uns mit hineinnimmt, etwas zu kreieren, etwas zu schöpfen, zu schaffen, ja, dass Gott das, dich und mich da mit hineinnehmen will und nicht einfach sagt, es ist alles gemacht, sondern Gott nimmt den Menschen hier mit da hinein. Ein Ausleger hat mal gesagt, es ist eine Teilhabe an der kreativen Weltgestaltung Gottes. Hört sich jetzt arg hochtheologisch an, aber eigentlich finde ich das klasse. Wir sind Teilhaber von was? Was schafft denn Gott im Garten Eden? Leben. Du und ich, wir sind berufen, auf kreative Weise Leben hervorzubringen, mit Leben zu schaffen. Das ist die Sendung, die Gott hier Adam und Eva dann auch gibt, schöpferisch tätig zu sein. Und dann Maria im Auferstehungsgarten, sie steht noch unter Schock, müsst ihr es mal lesen, Matthäus 28, da heißt es, das ist interessant, sie war voller Furcht und Freude. Ja, beides. Also irgendwie war sie völlig. Und dann begegnet sie Jesus, dem Auferstandenen. Und er beauftragt sie und sagt, geh hin zu diesen Jüngern. Diese Auferstehungsbegegnung führt zur Sendung. Auferstehungsglauben hat immer der Ausfluss von Sendung. Er hätte auch sagen können, Maria, erhol dich jetzt mal, geh mal nach Hause, ich mache das schon, sondern er nimmt sie auch, und das ist das Bild für mich wie im Garten Eden, er nimmt das, was Jesus auf dem Herzen hat, was will er denn? Er will die Jünger, den Jüngern, die völlig depris sind, die Jünger, die ohne Hoffnung sind, er möchte, dass sie neue Hoffnung in sich tragen. Und da hätte er auch können, natürlich, und das hat er auch gemacht, ihnen selber dann später noch begegnet. Und trotzdem involviert er Maria und sagt, ich will dich beauftragen, diese Auferstehungsfreude hinzubringen zu meinen Jüngern. Er beteiligt Maria an dem, was ihm auf dem Herzen ist. Also auch dieser Auferstehungsgarten ist wirklich ein Sendungsgarten. Ich habe mal geschrieben, Auferstehungsnachfolge heißt vom Staunen zur Sendung. Also es geht darum, wenn Menschen dem Auferstandenen begegnen, boah, riesige Augen. Und dann geht es vom Staunen letztendlich zu dieser Sendung. Leute, für uns, wir haben letzten Sonntag das Auferstehungsfest gefeiert. Und ich habe mir echt in der Vorbereitung nochmal für mich auch gedacht, wenn diese Auferstehung nur eine inwendige Geschichte ist, und das habe ich auch jetzt dargestellt mit bewässerter Garten und so weiter. Also es ist auch was Inwendiges, dass es in mir Hoffnung hervorbringt und. Aber wenn es bei mir innen bleibt und nicht irgendwie ein Ausfluss nach außen, das ist wie ein wunderbarer Duft. Schütte doch mal ein wunderbares Duftöl. Und ich weiß nicht, ob du Weihrauch liebst. Ich habe da so, weiß nicht genau, wo wir in der Grabeskirche in Jerusalem waren, da wird enorm viel Weihrauch. Ja, das Düfte, das kann man gar nicht in Schublade irgendwie reinstellen, sondern es geht dann einfach auch raus. Und ich glaube, es ist so wichtig, wir brauchen dieses Bewusstsein ganz neu, dass ich sage, und das sage ich euch ja nichts Neues, wir sind Gesandte, wir sind, und es muss zur Sendung werden, hinein in eine Welt, die Gott so dringend nötig hat. Und da geht es mir nicht, und ich bin so auch aufgewachsen mit diesem, ich sag das mal wirklich, verdammten Druck, immer wieder das, es liegt ja dann an mir, wenn jemand dann Ewigkeit verloren ist oder sonst irgendwas. Und dann war das so ein Druck und eine Verkrampfung. Und das ist es nicht. Aber nichts zu tun und es nur bei mir zu lassen, ist es auch nicht. Da muss es einen Mittelweg geben, oder? Und vielleicht ist es noch ein Geheimnis, aber ich glaube, der Mittelweg ist, und da werde ich ganz am Schluss nachher noch einen Vers aus dem Jesaja sagen, der Mittelweg ist zuerst mal, du brauchst eine tiefe Offenbarung, wer Christus ist, der Auferstandene hier in deinem Herzen. Das ist mal mit ein wichtiger, entscheidender Punkt. Interessant ist es, wenn ihr das mal echt nachlest, mit was enden alle vier Evangelien? Sie enden nicht mit der Auferstehung. Alle vier Evangelien, ihr könnt es mal alle nachlesen, oder ich habe sie hier mal zusammengefasst. Johannes endet, da gibt es Johannes 20, 21 mit dem, wo es heißt, so wie ich der Vater gesandt hat, sende ich euch auch. Hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, auch eine Sendung am Auferstehungsabend. Das ist genau das, was die Jünger am Auferstehungsabend von Jesus zu hören bekommen. Sie hören auch, fürchte dich nicht. Aber es heißt auch, wie mich der Vater gesandt hat, hinein in die Welt, sich der Welt zu verschenken, ihnen die Liebe Gottes zu offenbaren. Hab das fokussiert auf dem Schirm. Das Leben besteht noch aus so vielen anderen Aspekten, das stimmt. Aber die Sendung hinein in die Welt, das ist für Jünger und Jüngerinnen Jesu mit das Zentrale. Und dann heißt es, und Johannes Evangelium endet eben mit dem, dass er Petrus wieder aufrichtet, der ihn verleugnet hat. Und dann heißt es da dreimal, weide meine Lämmer, weide meine Schafe und nochmal weide meine Schafe. Er gibt ihnen Auftrag. Lest mal das Lukas-Evangelium kurz, da heißt es 24, bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sagt er, und ihr werdet meine Zeugen sein, ihr sollt meine Zeugen sein. Markus, da heißt es 16, geht hin in die ganze Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Jene aber zogen und predigten überall. Das muss so, also diese Sendung stand immer am Schluss. Und jetzt schauen wir uns noch diese eine Sendung genauer an, die ihr zum Teil echt auch kennt, aber die mich nochmal neu gepackt hat. Und das ist eben der Matthäus-Schluss. Die Matthäus-Sendung. Und ich bete dafür, und ich auch für mein eigenes Herz, dass es ist so viel Potenzial, wenn ich nur hier reingucke, jetzt hier in diese Gemeinde. Leute, Gott hat uns so zusammengestellt. Viele von euch leben schon so viel mit Christus. Wir haben so lange mit Christus, haben so viele tiefgehende Erkenntnisse. Dieser Mann, der, von dem ich euch gerade erzählt habe, der glaube ich, uns kurz kontrolliert hat, was wir gestern machen, der kam dann rein in den Friedhof, da haben wir ein bisschen geredet. Dann sagt er, vor 2 Jahren ist seine Frau verstorben und so und wie auch immer. Und dann unterhältst du dich irgendwann wieder über das tolle, schöne Wetter. Und dachte ich, das ist doch jetzt Murks, ich sehe den nie wieder, wahrscheinlich. Nie wieder. Und dachte, Herr, was sage ich denn? Wie soll ich denn? Und dann habe ich einfach dieses eine gesagt und habe gesagt, wissen Sie, es ist schon heftig, wenn man so jemanden verliert, also jetzt Ihre Frau. Was mir einfach immer wieder diese Hoffnung gibt, ist, wenn man den tiefen Glaube hat, dass damit eben nicht alles aus ist. Und dann sagt er so daraufhin, naja, da lassen wir uns mal überraschen. Und dann habe ich gesagt, ja, beweisen kann ich es Ihnen nicht. Ja. Ich kann Ihnen nur Zeugnis geben von dem, was in mir ist und was ich mit vielen Leuten, die ich begleitet habe aus unserer Gemeinde. Und dann ist er auch gegangen und hinterher dachte, oh, jetzt noch können wir was ganz anderes sagen, ja, irgendwie. Aber ich weiß noch, erinnert ihr euch noch an Stefan Vatter, der hier war? Ja, er hat vor, glaube ich, Ende Februar, er hat über diese Kairos-Momente, wo Gott uns manchmal in den Alltag, in Dinge reinführt und wo wir dann nehmen dürfen und sagen können, Herr, spannend, ich will ein Gesandter sein, in meiner Schule, in meinem Umfeld. Ich möchte mit euch kurz noch dieses Matthäus 28 lesen und dann ist auch schon gut für heute. Aber das Matthäus 28, lasst uns das nochmal angucken, weil das so genial beschrieben ist, diese Sendung nach der Auferstehung. Wie gesagt, wenn wir bei der Auferstehung stehen bleiben, das reicht nicht aus. Das ist nicht evangeliumsgemäß. Matthäus 28, Vers 16, da heißt es, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa in den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin, machet alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Lass uns da nochmal echt schön stehen bleiben bei dieser Szene. Können wir nochmal zurückgehen auf die Anfangsverse? Die Jünger gehen nach Galiläa. Was zeigt es uns? Sie haben den Frauen geglaubt, weil das war der Auftrag an Maria. Er sagt, geht hin, sagt den Jüngern, sie sollen nach Galiläa gehen. Ja, Maria ist nicht abgebogen und doch für sich nach Hause, sondern ist tatsächlich hingegangen. Und es heißt ja in den anderen Evangelien ja auch mal, sie haben den Frau zuerst auch nicht richtig wirklich geglaubt. Ja? Aber sie sind tatsächlich hingegangen nach Galiläa und dann in ihre Heimat, wo sie sich auskennen, dort begegnet ihnen Christus. Und dann taucht der Auferstandene plötzlich auf und dann heißt es in Vers 17, dass manche, heißt es da, und sie, als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, Anbetung. Was für eine andere Reaktion würde denn eigentlich einem bleiben, wenn du den Auferstandenen leibhaftig wieder siehst, nachdem dein letzter Blick auf den Auferstandenen war, wie er elendig gestorben ist am Kreuz. Und gesagt hat, Vater, mein Geist befehle ich in deine Hände und vielleicht nur mitgekriegt hast, wie sie ihn vom Kreuz runtergetragen und eingewickelt haben. Und dann siehst du ihn wieder, dann heißt es, und sie fielen vor ihm nieder. Und dann liebe ich die Bibel und das ist für mich ein Zeugnis der Glaubwürdigkeit. Wenn die Bibel nur glorifizieren würde, wäre der Nebensatz draußen, weil der Nebensatz lautet, einige aber zweifelten. Und ich denke mir, manchmal tue ich mir auch schwer, so manche Sachen in mein Hirn richtig reinzubringen. Aber hey, was würden wir geben, was würdest du geben, bei dieser Situation dabei zu sein? Und dann heißt es, da zweifelten, andere Übersetzer übersagen manchmal, manche zögerten. Also ich glaube, das war wie vielleicht auch out of the Denkenbox. Also das war gar nicht einordnenbar, was da jetzt geschehen ist. Und deshalb zögerten und waren die Leute und zweifelten. Und ich habe mir dann die Geschichte von Gideon mir kurz überlegt. Wisst ihr, wie das bei Gideon war? Da waren so ein paar Luschis dabei. Als Gideon im Alten Testament hat müssen gegen die Midianiter kämpfen. Und da mussten dann von 30.000, zuerst glaube ich 20.000 dann gehen. Die hatten Angst, ja. Und dann sind es nochmal 9.700 oder wie viel auch immer. Ich glaube, am Schluss waren es nur noch 300. Also aussortiert. Wenn ich die Stelle nehme, hätte ich mir vorstellen können, dass Jesus sagt, und er hat ja seine Jünger zu seinen Lebzeiten schon manchmal auch hart angefasst, aber hier in diesem Moment, da weiß ich nichts von, hey, ihr vier, und Jesus wusste, wer die Zweifler waren. Vielleicht haben sogar alle 11 gekniet, ja, aber im Herzen haben manche gezweifelt, nicht Jesus, ich kann gut sagen, hey, okay, also, disqualifiziert. Ihr vier, ihr geht mal hier jetzt ein bisschen auf die Seite, und mit denen 7, mit denen baue ich jetzt etwas Geniales auf. Und was lesen wir da? Jesus richtet seinen Auftrag an die Anbeter und an die Zweifler. Jesus richtet seinen Auftrag an die, die sagen, boah, ja, und auch an die, die sagen, Jesus, ich fühle mich da oft so unfähig, ja, aus meiner Kraft, ich pack's nicht. Jesus richtet den Auftrag an alle und dann kommt dieser Auftrag. Geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern, das ist der Auftrag. Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, wir lesen die Bibel und denken, ja, geht hin in alle Welt, machen zu Jüngern. Klar, wir haben Christianisierung gehabt, denn wie viele Millionen Christen gibt es damals? Hey, das war ein kleiner Haufen. Mache zu Jüngern. Das ist wie wenn du, stellen wir uns ein, zu Babys, zu Haufen Fischis, Kinder, genau, hatten wir vorher, Fischis, Kinder sagen würdest, oder führt die Stadt Kirchheim zum Glauben oder wie auch immer. Das waren 11 einfache Fischer und die kriegen den Auftrag, mache zu Jünger alle Nationen. Was ist das für ein Auftrag? Was schreibst du da hinten hin? Unmöglich. Unmöglich. So gibt Gott Aufträge. Es wäre langweilig, wenn alles möglich wäre. Wenn alles Menschen möglich wäre. Wer müsste dann noch beten um ein Wunder? Wer müsste dann noch abhängig sein vom Heiligen Geist? So wirkt Gott. Er gibt unmögliche Aufträge. Und wenn wir beten für Kirchheim und die Regionen um Erweckung, ich sage manchmal auch, ich sitze hier drin im Gebet, wieder am Freitag, und dann sitze ich manchmal und denke, boah, Herr, wir beten immer wieder das Gleiche. Ja, wie soll das denn geschehen? Unmöglich. Eigentlich unmöglich. Vielleicht fordert Gott dich immer wieder auch heraus. Auch manche Leute, die Zeugnis geben. Für mich ist immer noch ein, auch was man sonst aufbaut im Reich Gottes. Wir haben ja nicht von heute auf morgen diese Welt gechanged, verändert. Das war ja dann ein Prozess, weil das Reich Gottes entfaltet sich prozesshaft. Ich war mal vor vielen Jahren, weiß nicht, ob ihr das kennt, das Neue Land in Hannover. Kennt das jemand? Neue Land in Hannover ist einfach christliche Drogenarbeit in der Großstadt Hannover, wo Menschen echt frei werden von dieser brutalen Sucht, ja, und Angebote bekommen. Und ich weiß noch, vor ganz vielen Jahren war ich mal dort, ich glaube, es waren ein paar Leute aus der Gemeinde dabei, und wir haben dort mal mit dem Leiter oder mit Leuten, die das mit aufgebaut, gesprochen haben. Und ich finde es immer wieder so faszinierend, das ist jetzt ein Ding, die haben einige Therapiehäuser, ich weiß nicht, wie viele Leute da, Mitarbeiter da jetzt arbeiten, wie viele die da jährlich therapieren. Aber wisst ihr, wie klein das begonnen hat? Wie winzig das angefangen hat? Das waren ein paar wenige, die eine Vision hatten, die sagen, Hannover, wir geben uns mit der Situation nicht zufrieden, dass lauter Junkies um den Bahnhof, vor allem in Hannover, rumhängen und ihr Leben wegwerfen, ein Leben, das kostbar und einzigartig ist, von Gott geschenkt. Wir geben uns mit diesem Zustand nicht zufrieden, aber wir haben nicht so richtig einen Plan, wie das genau laufen soll. Wir haben nur das richtige Herz und das Gottvertrauen. Und dann hat Gott sie Step by Step geführt. Das Gleiche höre ich manchmal, wenn Leute auch sogar auch im Business, im Unternehmen Dinge aufgebaut haben. Schau doch mal manche Unternehmen, die jetzt groß dastehen, wie die manchmal begonnen haben, wie klein, auch wo ganz viele gesagt würden, unmöglich. Leute, es ist nicht unmöglich, dass diese Tech-Region wirklich unter die Herrschaft Gottes kommt, durch dich und mich und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt's. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf diesen Missionsauftrag eingehen, sondern was ist denn die Klammer? Was ist denn die Klammer um diesen Missionsauftrag? Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann kommt Missionsauftrag. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und es ist die Klammer um den Missionsauftrag. Und ich glaube, das ist eine Message, das ist eine Botschaft. Ich habe alle Macht. Alle Macht ist mir gegeben. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Und Leute, ich wünsche mir so sehr, Günther Öhrlich, in Christus gegründetes Selbstbewusstsein. Wünscht ihr euch das nicht auch? In Christus gegründetes Selbstbewusstsein, so wie wenn andere hinstehen und sagen, das mit dem Glauben ist alles oder wie auch immer, oder ihre Meinungen oder politisches Meinungen und Sichtweisen und manchen Sachen vertreten, wo es einem die Zehennägel hochrollt oder wie auch immer. Dass du genauso, du und ich, dass wir hinstehen und sagen, und dann manchmal vielleicht auch kurz innerlich reingehen müssen und sagen, vielleicht hilft es euch, diese Klammer auch für die nächste Woche in Begegnungen, dass du sagst, okay Herr, dir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht, ich bin mit dir verbunden, Jesus, du lebst in mir und du bist bei mir, du bist der Immanuel, so fängt das Matthäus-Evangelium übrigens an, ist interessant, Matthäus 1, 23 ist, glaube ich, die einzige Stelle in den Evangelien, wo es aber bei der Geburtsankündigung heißt, er wird Immanuel heißen. Er hat eigentlich Jesus geheißen, aber Immanuel war auch ein prophetischer Name auf Jesus aus dem Jesaja-Buch. Und Immanuel heißt Gott mit uns. Und so endet das Matthäus-Evangelium. Ist das nicht interessant? Mit, ich bin bei euch. Das ist die Zusage Gottes. Leute, und das ist mehr als, ja, ich bin halt bei euch. Ja, wie soll ich sagen? Ja, mir geht es immer so, wenn ich das lese, dann lese ich, ja, Herr, du bist bei mir. Aber ich habe noch nicht die Geistesoffenbarung, was das bei mir bedeutet. Und solange ich nicht die geistliche Offenbarung habe, was das wirklich heißt, wenn Jesus sagt, ich bin bei dir. Ja, das ist mehr, wenn wir sagen das ja auch vielleicht manchmal, gut, in Leuten in schwierige Situationen, ich glaube, meint es ja auch, dass er sagt, hey, du stehst da nicht alleine da, wir tragen mit. Und ich merke dann immer wieder, oh shit, nach einer Woche, nach zwei Wochen, denke ich das erste Mal wieder an die Person, wo ich eigentlich gesagt habe, ich trage mit. Ja, so sind wir halt Menschen, weil unser eigener Workload, unser eigenes, oh, manchmal verrückter Alltag so viel absorbiert. Aber bei Jesus ist das nicht so. Er sagt, ich bin bei dir. Das ist die Klammer. Und das ist der Grund, wieso du und ich Selbstbewusstsein sein dürfen. Leute, ich rede es zu mir. Ich habe mir jahrelang immer gesagt, ich bin halt, ich weiß, es gibt schon den fünffältigen Dienst, Epheser 4, 11, wo es eben unterschiedliche Gabenprofile und da gibt es auch speziell Evangelisten. Aber ich will mich nicht mehr rausreden, ich für mich, dass ich sage, ich habe halt keine evangelistische Gabe. Jesus sagt nicht zu diesen zu diesen 11 Jüngern, okay, jetzt checken wir mal, wer von euch hat eine evangelistische Gabe und die sende ich dann. Er sagt es jedem, selbst das Versagen und das Zweifeln ist für Jesus kein Disqualifikationsgrund. Vielleicht nimmst du es für dich manchmal, um nicht herausgefordert zu sein, aber das macht Jesus nicht. Er will dich führen, er will dich darin leiten. Und ich glaube, in dieser Gemeinde ist noch so viel Potenzial. Ich stelle mir immer wieder vor, ich weiß nicht, vielleicht sagt ihr auch das so Milchmädchenrechnung, aber ich stelle mir immer vor, wenn man jetzt hier den Saal einfach nimmt, jeder von uns lässt sich von Gott ein, zwei, maximal, vielleicht drei Menschen zeigen in seinem Umfeld und betet für sie unaufhörlich. Und fragt immer wieder der Geist Gottes zwischendurch mal, Herr, wo, es muss ja auch halt geistgeleitetes Stück, wo kann ich vielleicht bei meinem Kollege, Kollegin oder in der Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft, wo kann ich vielleicht, ich brauche da, Herr, von dir vielleicht eine Inspiration, dass der Herr dir plötzlich irgendwo irgendwas eingibt, was der Person super gut gefällt, ja? Da ist jemand vielleicht, dir fällt auf einmal Kaktus ein, ja, für deinen Nachbar. Denkst, kann ich keinen Kaktus jemand schenken? Und dann machst du zum Beispiel und hey, er macht Tür auf und hat eine Kakteensammlung. Ja, ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Versteht ihr, was ich meine? Auch da den Geist zu fragen, Herr, was hast du für mich, für die Person? Und dann im Sein, in Wort und auch in der Tat für die Menschen da zu sein. Und überlegt mal, wir reden immer wieder von Gemeindewachstum, wir reden manchmal von zwei Gottesdiensten. Ich frage mich selber auch, weil als Pastor steht man ein bisschen in die Gefahr, dass man immer weniger Beziehungen hat, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, wenn man weniger Beziehungen hat zu Menschen, die Christus noch nicht kennen, dass man sich halt in dem Ding auch bewegt, was ich auch genieße und was schön ist, aber wenn jeder von uns eine Person, zwei Personen auf dem Herzen hat, auch mal mit hierher bringt, auch hier einlädt, Menschen mit Gott in Berührung kommen. Ich hatte es vor kurzem so sehr auf dem Herzen, ich sage es euch noch drüben, das Steingau-Stift, die alten Menschen beim Gebetshaus, das hat mir Gott schon so aufs Herz gelegt. Ich weiß noch, wie ich früher als Jugendliche mit der, aber das war noch vom Ding her, mit Gitarre, Krankenhaussinger und in Altersheime und haben da gesungen. Die Leute, die haben, als die Pfleger haben die Türen aufgemacht, wir sind in die Gänge. Hey, das war, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, ja, wie Wind und Weite und wie eins aus. Wer kennt das Lied? Hey, das war diese fromme Song, so, das hat wahrscheinlich schräg getan. Ja, brutal. Aber die Leute hatten eine Freude, weil Menschen da waren. Und ich denke manchmal, Mensch, Herr, wir erleben doch immer wieder deine Herrlichkeit hier. Warum? Was bräuchte es, dass es darüber schwappt, zum Beispiel in Steingau-Stift? Es braucht uns. Wir sind die Gesandten. Und ich glaube, es braucht beides. Und nochmal, es geht mir nicht um diesen blöden Druck, aber es geht mir darum, dass ich sage, wir beten um Erweckung. Und der Herr sagt, und ich glaube, es braucht beides, wo der Herr übernatürlich plötzlich, es war immer wieder in der Geschichte, in der Kirchengeschichte so, wo der Geist Gottes auch gefallen ist und wo plötzlich Dinge geschehen sind, die wir nicht einfach jetzt hier machen können. Aber er braucht immer Menschen, die auch bereit sind und Bereitschaft auch leben. Heute können wir da ein Commitment so miteinander machen und sagen, hey, ein, zwei Leute vom Auferstehungsglauben zum Sendungsauftrag, das neu wieder wie zu ergreifen und sagen, ich komme in dieses Selbstbewusstsein hinein, weil die Klammer da ist. Denkt bitte an die Klammer. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und ich bin bei euch. Kommt ihr nach vorne? Ich schließe mit einem Vers aus dem Jesaja-Buch. Der Prophet Jesaja, das ist bei seiner Berufung, das sagt, da heißt es in Jesaja 6, Vers 8, ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Spricht der Herr. Bitte hört noch mal zu. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und dann sagt Jesaja, hier bin ich, sende mich. Und wenn ihr lest, was da vorausging dieser Berufung, eine wunderbare Offenbarung des Thronsaals Gottes bei Jesaja. Er hat es gesehen. Und daher nochmal das Thema vom Staunen zur Sendung. Hier bin ich, sende mich, dass diese Auferstehungshoffnung diese Region erfüllt. Da beruft uns Gott jeden einzelnen von uns. Und ich lade euch ein, jetzt auf.